Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher.
It is a wild job.
Herzlich willkommen zu Folge, ich weiß das gar nicht, Folge 5 heute. Folge 5, genau, Folge 5 von Wild Job. Heute stehe ich hier und mein Gesprächspartner sitzt auf dem Hocker. Warum das so ist, da kommen wir gleich noch zu. Wir sitzen hier in Jacks E-Bike Garage bei dem Lutz Esser. Hallo lieber Lutz.
Hallo Daniel.
Wir kennen uns ja schon recht lange, deswegen duzen wir uns und wir wollen ja nicht den falschen Eindruck erwecken, dass wir uns hier so völlig, völlig fremd sind. Okay.
Genau.
Also schön hast du es hier, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ich kannte das bis jetzt noch gar nicht und ihr wohnt auch schön hier. Die Jacks E-Bike Garage ist nämlich direkt eurem Wohnort direkt angeschlossen.
Genau, richtig.
Also traumhaft schön, muss ich sagen, ein bisschen neidisch bin ich ja schon. So. Haben wir den Punkt erstmal weg. Bist du so lieb und stellst dich ganz kurz vor für die Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Die kenne ich nämlich eigentlich von ganz woanders her. Und vielleicht sagst du erstmal, wo man dich eigentlich hauptsächlich antreffen kann.
Ja, also Daniel, wie du schon bereits gesagt hast, Lutz Esser ist mein Name. Jacks E-Bike Garage ist ein neues Projekt, was ich in diesem Jahr gestartet habe. Und der überwiegende Teil der Zuhörer, die mich bereits kennen, die werden mich wahrscheinlich kennen von der Schlagbaumer Straße 66, was die Aral-Tankstelle am Schlagbaum ist.
Stimmt, da haben wir uns auch kennengelernt.
Da haben wir uns kennengelernt, genau.
Genau, als wir mit der Firma Job Express noch auf der Kronberger Straße waren.
Richtig, und ihr dann halt dann regelmäßig zum Tanken gekommen seid, richtig. Und da hat dann die Chemie dann zwischen uns dann irgendwo direkt gestimmt und ja, so hat sich das dann entwickelt.
Und selbst als wir nach Ohlix umgezogen sind, ist der Kontakt nie völlig abgerissen. Ne? Zum Tanken ist natürlich immer so ein bisschen doof, fährt man nicht bis in die Stadt. Aber wir haben immer mal wieder telefoniert und
richtig.
Das mit der E-Bike-Garage habe ich ja auch so aus der Distanz verfolgt und das müsst ihr wirklich mir oder müssen Sie sich mal angucken. Das sind ganz ungewöhnliche E-Bikes. Also so dieses konventionelle Mountainbike kriegt man ja hier gar nicht.
Nein.
So, das ist auch genau so gewollt. Das sagst du ja gleich nochmal. Und dann machen wir jetzt die erste Pause. Also der Lutz Esser, 54, hast du es gesagt, dass du 54
Jahre jung bist? Ach so, nee,
das jung, nicht alt.
Wollte ich gerade sagen, jung.
54 Jahre jung. Und dann können wir ja jetzt starten nach dem nächsten Jingle mit unserer, eigentlich mit dem ersten Programmpunkt. Also wir hören uns gleich wieder.
Haben Sie gut hergefunden?
So, wie ihr schon gehört habt, geht es jetzt um den ersten Punkt. Das ist, haben Sie oder hast du gut hierher gefunden? Und damit meinen wir jetzt, ich erkläre das jetzt nicht nochmal, das ist ja langsam, müsste es ja eigentlich auch im Begriff sein. Wie bist du hierher gekommen? Also zu Jacks E-Bike Garage gehört natürlich logischerweise die Aral am Schlagbaum mit dazu, ganz, ganz klar. Und deswegen erzähl doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Ich kenne den selber auch nicht, deswegen das ist immer total spannend. Und ich erlaube mir aber immer Zwischenfragen zu stellen, wenn ich was ganz besonders wissen möchte. Also, hau rein,
erzähl. Gut, hauen wir rein. Also natürlich, um hier sitzen zu können, geboren logischerweise halt im November 65. Und nach einer doch sehr behüteten Kindheit und der darauffolgenden Schulzeit oder inbegriffenen Schulzeit habe ich dann, ich glaube es war 82, wenn ich richtig rechne, 82, eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht.
Naja, sieht man.
Nicht? Und als Vorwort zu dem Verwaltungsfachangestellten muss ich sagen, und zwar habe ich den bei der Kirche gemacht.
Bei der Kirche?
Das glaubt mir sofort jeder,
ja,
das
jeder.
Ist mir schon klar.
Jeder.
Die Intention war letztendlich, meine Eltern waren in sicheren Jobs, im öffentlichen Dienst sowie bei einem Energieversorger beschäftigt. Und da war natürlich nichts Besseres, dem Junior aufzutragen, seh zu, dass du einen sicheren Job findest, geh in den öffentlichen Dienst oder so etwas und dann hast du ausgesorgt. Gut, dann habe ich halt, wie gesagt, 1982 meine Ausbildung bei der Kirche gemacht, habe dort den ersten Part durchgelaufen, um später dann eigentlich ins Beamtenverhältnis sogar noch rüber wechseln zu wollen. Aber das gesamte Gefüge hat sich irgendwo für mich nicht so wirklich erschlossen. Also die Arbeit in der Verwaltung insbesondere jetzt kirchliche Verwaltung, war schon sehr speziell. Sehr Spaß gemacht, keine Frage. Mhm. Aber diese gesamten Gebilde dort, die dort einzuhalten sind, über Presbyterien, mhm. über Sitzungen, Ausschüsse, mhm. alles sehr schwerfällig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Also da bin ich nicht für geboren, um mich da so hineinquetschen zu lassen, um mhm. dort ja bis irgendwann ins Rentenalter durch tätig sein zu wollen.
Ist das wirklich so? Wenn man sich Kirche, Arbeit in einer Kirche, bei einer Kirche, für eine Kirche vorstellt, ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Also kann man da wirklich die Klischeeschublade öffnen und man greift genau richtig rein? Also so verkrustet, so ein bisschen altbacken, so...
Zu der damaligen Zeit würde ich sagen, ja. Mhm. Also es war auch zum Beispiel so, dass man einmal im Monat, also ich habe da auf dem Gemeindeamt gearbeitet, einmal im Monat gab es erstmal so morgens irgendwann an irgendeinem festgelegten Tag eine Andacht. Ach, ja? Das gab es auch, ja. Du warst ja halt bei der Kirche. Ja, Kirche klar. Ist halt dein Arbeitgeber und die Kirche ist halt eine Institution. Mhm. Und ja, da ist entsprechend natürlich, wird auch dort so auch verfahren so ein wenig. Nicht ganz streng, ist vielleicht mittlerweile auch ein bisschen weiter aufgeweicht, aber schon, ja, es ist schon so ein bisschen das Klischeehafte, was man sich da vorstellt, ganz genau.
Das ist, ich meine, wirklich, selbst zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, wo du ja auch noch nicht dieses, den Bart so lang getragen hast, wäre das für mich echt schwierig kompatibel gewesen. Hättest du mir da schon gesagt, ich war mal bei einer Kirche, das ist schwierig, tatsächlich, ehrlich. Aber da kann man mal sehen, wie man sich manchmal so täuschen kann.
Ja, ne? Was heißt täuschen? Aber gut, man kann es gar nicht. Woher soll man es wissen?
Nee, genau. Aber es gibt ja schon Menschen, wenn du das hörst, dann sagst du, so, passt.
Genau, ne?
Aber bei dir muss ich sagen, also nee, passt gar nicht.
Ja. So. Hm? Ja, danach bin ich dann halt in ein Unternehmen gewechselt, welches für die Kirche zu der damaligen Zeit häufiger gearbeitet hatte im Bereich der Baumpflege. Mhm. Und zwar gab es halt dann so auf Friedhöfen größere Gefahrenbäume und so etwas und da haben die halt dann gearbeitet und der hat mich dann angesprochen, ob ich nicht bei ihm einsteigen möchte, so gewissermaßen als ja, kaufmännischer Leiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. War natürlich für meine Eltern ein großes Schlucken erstmal, der Junge. Sicherer Job, Kirche.
Oh, genau.
Den gibt es auch. So eine windige Geschichte.
Ja.
Oh.
Ja.
Gut, die windige Geschichte, die hat anderthalb Jahre gedauert. Sie war eine windige Geschichte, aber egal. Es war halt, es gehört einfach zur Entwicklung dazu. Ja, klar. Es gibt viele Leute, die haben vielleicht tatsächlich den geraden Weg gewählt, sind irgendwo in der Verwaltung oder bei Bayer oder wo auch immer, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, eingestiegen und bleiben bis zum Ende ihres Lebens letztendlich dann halt dort dem Unternehmen treu. Es sind einfach Entwicklungsstufen, die man dort natürlich durchlebt und letztendlich, ja, alles gut. Und nach der Baumpflege, Baumchirurgie, was dieses Unternehmen letztendlich so als Schwerpunkt hatte, bin ich dann auch wieder in ein ganz anderes Fachgebiet gewechselt, und zwar in die Elektrotechnik.
Mein Gott.
Kirche, Baum, Elektro. Gut, Elektro spiegelt sich jetzt bei Jacks E-Bike Garage da in einer gewissen Fahrform wieder. Aber da bin ich halt durch einen Nachbarn herangekommen, der Geschäftsführer eines Unternehmens war, die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen hergestellt bzw. vertrieben haben.
Ungefähr.
88 rum, glaube ich. Ja. Kommt das hin? Ja, müsste hinkommen. Mhm. Ja, muss ungefähr hinkommen, weil 96 oder 97 habe ich dann dort aufgehört. Genau, richtig. Etwas über 10 Jahre. Habe dort halt mich hineingearbeitet in die ganze Thematik. Es war so, dass also ich für die Serviceorganisation für Deutschland und teilweise auch Österreich mit zuständig gewesen bin. Mhm. Und habe mich hineingearbeitet in die Kommunikation, EDV-Kommunikation zwischen den Notstromversorgungsanlagen und den Computern.
Okay.
Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt ein PC sein muss, sondern es waren auch Rechenzentren.
Mhm.
Also schon etwas größere Dimensionen. Auch die Notstromversorgungsanlagen halt für Rechenzentren, die jetzt von mir jetzt fürs Krankenhaus zuständig sind, mhm, oder für Produktionsanlagen, bei Ferrero, für die ganzen Steuerungen der Öfen und so etwas. Also da sind schon größere Kapazitäten, okay, gewesen. Ja, da habe ich mich halt hineingearbeitet und habe dann dort auch in Verbindung mit einem Softwarehaus, die dann für uns diese Programme geschrieben haben, auch die Installation dann teilweise vor Ort mit durchgeführt. Und bin also dadurch in extrem vielen interessanten Unternehmungen, Konzernen, mhm, Produktionsstätten gewesen und habe halt da ja echt tolle Eindrücke mitnehmen dürfen.
Warst du da schon verheiratet? Ist vielleicht jetzt ein
ich habe während dieser Zeit hatte ich dann auch schon mal eine Ehe, ja.
Okay. Okay, da, auch das wusste ich nicht. Das ist, und wie hat das, wenn du sagst, du hattest da mal eine, ist die dann historisch geblieben?
Es war eine anderthalbjährige Ehe.
Okay, windig also wieder.
Eine windige Geschichte, wenn wir jetzt bei der Formulierung genau letztendlich bleiben wollen. Ja. Also es war irgendwie, man hätte vielleicht schon vorher sagen sollen.
Ja?
Nee, wir lassen es.
Okay.
Ja. Es hat nicht funktioniert,
aber
nichts ist, nicht ist für die Ewigkeit,
genau,
und es gehören immer zwei dazu.
Okay. Es war auf jeden Fall noch nicht Carmen.
Es war nicht Carmen.
Nein. Okay.
Nein.
Carmen Lutz Essers Ehefrau heißt übrigens aktuelle Ehefrau. Vielleicht, man weiß nicht, ob es.
Nein, also da sind keinerlei Ambitionen. Ich habe gerade eben noch mal kurz nachhinterfragt, also von Ihrer Seite irgendwelche Ambitionen. Okay. Nein.
Nein.
Also es ist nach wie vor aktuell.
Okay, es ist nach wie vor aktuell. Wir können also da
nicht
auch,
windig.
Okay, es ist nicht windig, es ist also windstill, es ist also eigentlich langweilig.
Nein, so, definitiv.
Auch nicht. Okay,
definitiv. Nein.
Also nee, ich meine von der Bestand, vom Bestand dieser Ehe. Es ist nichts geplant, das sozusagen nochmal in Frage zu stellen.
So
ihr wollt, ist ja auch schön, was ihr hier zusammen habt. Ja, okay.
Ja, und während dieser Zeit habe ich dann mal an einem, es war ein Rosenmontag.
Ja.
Und zwar habe ich dort dann halt an einem Brunnen gestanden, in einem Solinger Lokal. Lokal gibt es nicht mehr, es hieß Windhöfel in Höscheid. Gibt's also unter Windhöfel, das gibt es noch, das Lokal, so, aber nicht mehr unter der Bezeichnung,
okay,
Windhöfel.
Ja.
Und ja, da war halt dann ein bisschen Karnevalmusik und Karnevalparty und irgendwann drehte ich mich dann um Richtung Brunnen und ergriff eine Dame zum Schunkeln. Ja, und dann hat es Zoom gemacht.
Richtig.
Da hat es sofort Zoom gemacht.
Tatsächlich umgedreht, Frau genommen und es hat gerumst.
Zoom gemacht.
Mhm.
Ja, und das sind jetzt schon ein paar Jährchen her. Das sind jetzt 23 Jährchen her insgesamt. Macht nach wie vor Zoom.
Mhm.
Wunderbar.
Das ist auch schön, das merkt man ja auch, wenn man euch mal so gemeinsam sieht oder so. Ihr wart ja auch auf der einen oder anderen Veranstaltung schon mal. Das wirkt wirklich sehr harmonisch. Und Carm ist ja auch eine sehr, wie soll man sagen, eine sehr lebenslustige.
Definitiv.
Und sehr belebte Frau.
Ja.
Ne, die lässt es auch mal ordentlich, wenn ich jetzt sage, die lässt es ordentlich krachen, dann ist das überhaupt nicht böse irgendwie, also dann ist das nicht,
nein,
Party oder so, die ist halt sehr lebendig.
Lebendig, genau, lebensbejahend,
genau,
lebensfroh.
Absolut,
und,
ja, genau.
Hat Power in der Foto.
Ja, stimmt. Kann
ja,
ich also
das
definitiv
so
nur bestätigen, ja, durch das ein oder andere Telefonat mit ihr.
Und da muss man letztendlich sagen, diese Ergänzung, die halt wir machen, oder die wir letztendlich gefunden haben, die hat uns halt auch bis hierhin getragen.
Mhm.
Und es ist, man sagt ja immer so beiläufig, ja, hinter einer starken Karrierefrau steckt ein starker Mann oder mhm, umgekehrt. Ja, es ist so. Du brauchst
ja
letztendlich immer einen, der hinter dir steht, der für gewisse Sachen dir den Rücken frei hält.
Ja, stimmt.
Beziehungsweise dich auch in den Allerwertesten tritt, wenn
genau
irgendwie was nicht so vielleicht
genau
läuft oder man etwas schludern lässt, also da, es macht es vor allem auch einfacher.
Mhm.
Wenn du da keinen dementsprechenden Partner hast, hast du, glaube ich, manchmal schon einen sehr schweren Stand.
Mhm,
oder
stimmt,
einen schwereren Stand.
Ja, stimmt. Stimmt.
Also wirst du ja auch aus deiner Erfahrung mit Sicherheit haben, wenn du gewisse Sachen, gewisse Projekte bearbeitest so etwas und brauchst deine Ruhe und dann wird deine Frau auch dir den Rücken frei halten.
Genau. Die weiß dann aber auch, ohne dass wir das großartig, das ist bei euch bestimmt genauso, ohne dass du, die erkennt dann nur am linken Zucken, am Zucken des linken Auges, oh, lass ihn mal in Ruhe.
Genau.
Der braucht jetzt so, und das macht das gerade ja so schön, ne? Wenn man so lange miteinander lebt, ne?
Das ist vollkommen dann recht.
Genau. Ja, okay.
Ja. Ja, und dann muss man so sagen, Carmen ist zu dieser Zeit unterwegs gewesen im fahrenden Gewerbe.
Mhm.
Carmen war zu der damaligen Zeit auf dem Markt tätig, hatte dort ein eigenes Geschäft und ich war halt in dem Unternehmen für Notstromversorgungsanlagen unterwegs. Und die Zeit, die wir verbracht haben oder verbringen konnten, die war relativ gering, relativ wenig. Dann haben wir irgendwann überlegt, wir müssten irgendwie gucken, dass wir was Gemeinsames machen. Weil die 3 Stunden, 4 Stunden, die uns letztendlich bleiben, so am Tag, zu wenig.
Mhm.
Und wie es dann der Teufel irgendwie wollte, war ich etwas gesundheitlich aus dem Verkehr gezogen, weil ich ein größeres Problem bandscheibenmäßig hatte und dann noch eine Folgeerkrankung, weshalb ich dann etwas aus dem Job herausgerissen wurde. Und es begab sich dann zu dieser Zeit.
Ich kann mir denken, was jetzt kommt.
Fast. Sprich.
Jetzt kommt die Aral ins Spiel.
Jetzt kommt die BP ins Spiel. Ganz
BP?
Genau. Ja, ja.
BP.
Wir haben mit der BP gestartet. Die BP suchte halt Pächter für eine Tankstelle im Großraum Wuppertal-Düsseldorf.
Mhm.
Und da eine damalige Freundin von Carmen auf der besagten Tankstelle, auf der wir uns jetzt befinden, gearbeitet hat und immer wieder Storys aus der Geschichte oder Geschichte erzählte, was dort so abging, und haben wir dann uns überlegt, wir bewerben uns einfach mal.
Mhm.
Wir wussten nicht, um welche Tankstelle es sich handelt, es hieß Wuppertal Düsseldorf, im Großraum Wuppertal Düsseldorf.
Naja, das ist schon ein ordentlicher Großraum.
Gut, ist weitläufig, okay, drauf beworben. Akribisch wie ich war, bin ich hingegangen, habe dann halt so kräftige, riesige Mappe bereitet. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gewünscht ist. Aber ich habe eine große Mappe hergestellt und da hatte ich dann schon BP-Logos mit eingearbeitet. Also richtig so, richtig kreativ gewesen.
Ja klar, super.
Und ja, dann kam man halt erstmal zu dem ersten Termin mit einem Rekrutierungsbüro, die Vorauswahl dort zu treffen hatten. Und bei diesem Gespräch oder auf dem Weg zu diesem Gespräch, was in Wuppertal am Bahnhof in einem Hotel stattfand, ich glaube Intercity Hotel, keine Ahnung, wie das da heißt oder hieß, sind wir dann durch die Talsohle Wuppertals gefahren. Und da waren zu der damaligen Zeit, glaube ich, 2 oder 3 BP-Tankstellen.
Mhm.
Und die jeweils, wenn wir da vorbeifuhren, sagte Carmen, wenn das die ist, nee.
Ich kenne sie doch.
Die?
2 davon kenne ich, ja, ja.
Nee. Naja, gut. Das Gespräch hat fand statt. Während des Gesprächs hieß es dann, wissen Sie denn, um welche Tankstelle es sich handelt? Nee, haben wir gesagt, wüssten wir nicht, da halt die Aussage ja getroffen wurde, Großraum Wuppertal, Düsseldorf. Ja, das wäre die BP-Tankstelle auf der Schlagbaumer Straße. Ja, gut. Man konnte das Rattern des Hirns hören. BP, Schlagbaumer Straße, wo ist denn da noch eine? Es war noch eine Aral-Tankstelle direkt bei gegenüber von Mercedes, ja, aber BP. Bis dann so langsam der Groschen, zu der damaligen Zeit war es noch der Groschen, das war ja noch, das war 1999.
Genau, das war Groschen.
Bevor der Groschen dann fiel. Ah ja, gut. Ja, dann hat es halt geheißen, wir hören voneinander. Nach dem Gespräch. Und gut, das war relativ zeitnah. Das Feedback, was seitens dann direkt von BP kam, meldete sich jemand von BP und meinte, ja, wir könnten ja dann doch mal näher ins Gespräch gehen, gewisse Konditionen besprechen, weil wenn man eine Tankstelle pachtet, möchte natürlich eine solche Gesellschaft auch zum einen wissen, mit wem hat es zu tun, dann möchten sie ein bisschen Sicherheiten sehen.
Ja, klar.
Und ja, dann hat man halt sich dort unterhalten. Dann hat es dann ein Assessment Center gegeben.
Ach du lieber Gott.
Was man dann auch durchlaufen hat. Und nach Bestehen dieses Assessment Centers ging es dann in eine kurz anberaumte Intensivschulung von 6 Wochen, die in Darmstadt stattfand. Und die wurde dann aufgeteilt in 2 Blocks, je 3 Wochen. Und ja, dort sind wir dann halt weitestgehend fit gemacht worden. Mhm. Damit man so die wesentlichen Punkte hat, was Sicherheit betrifft, Warenwirtschaftssystem und halt wie man mit Kunden umgeht, sofern man es noch nicht gelernt hatte, was die Tanktechnik betrifft. Also ist jetzt nicht so, dass ich es selber reparieren muss, aber so gewisse Zusammenhänge sollte man dann natürlich schon wissen, wie was funktioniert. Ja, und dann ging es so, dass wir, ich glaube, es war der 29.10.99, die Tankstelle übernommen haben. Und dann haben wir erstmal angefangen zu lernen.
Ja, klar.
Weil, wie es oftmals so der Fall ist, du lernst zwar, wie du Fahrrad fährst, du lernst, wie du Auto fährst, in der Fahrschule, aber Auto fahren kannst du deswegen immer noch nicht. Mhm. Oder noch nicht, sondern du lernst es dann halt in der Praxis. Und genauso ist es dann halt auch gewesen. Wir hatten zu der damaligen Zeit, ich glaube, so 13, 14 Mitarbeiter, die wir übernommen hatten. Und es waren bis auf eine einzige Person, waren alles Damen, Frauen, und da hatte ich meine Probleme mit. Nicht, weil es Frauen sind oder Frauen gewesen sind, sondern der Umgang mit Frauen.
Vorsicht jetzt!
Vorsichtig. Frauen unter sich, ich denke mal, viele Frauen werden das dann verstehen. Frauen unter sich, das ist schon mal sehr problematisch. Ja. Und ich hatte bis dato nur mit Männern zu tun und da wurden halt einfach Ansagen gemacht oder wurde auch mal vielleicht klipp und klar gesagt, auch mal etwas lauter, etwas derber. Und dann war das Thema erledigt. Nur da musste ich lernen, halt die Wortwahl etwas geschmeidiger, etwas vorsichtiger zu wählen, damit man halt da den Leuten nicht auf den Schlips getreten ist. Das war schon nicht einfach. Also da war ich auch froh, kam an meiner Seite zu haben, weil ich glaube, da hätte ich ganz schnell allein da gestanden und eine 24-Stunden-Tankstelle alleine oder zu zweit dann zu betreiben, ist ein bisschen problematisch. Gut, man könnte zwar sagen, 12 Stunden du, 12 Stunden ich, aber wir wollten ja was gemeinsam machen.
Ja, klar.
So, das war für mich insbesondere der größte Lernprozess, halt jetzt der Umgang mit Mitarbeitern.
War das erste Mal richtig mit Personalführung, ja?
Das hatte ich in dem vorherigen Unternehmen auch, aber halt wie gesagt, ich hatte nur mit Jungs oder mit Männern zu tun.
Okay,
und das war eine ganz andere Basis, ganz andere Art. Ja. Und hier musste ich schon viel mehr Fingerspitzengefühl an den Tag bringen und ja, das musste ich lernen.
Aber so wie ich das beurteilen konnte damals, dass als wir Kunde wurden, habe ich ja immer gesagt, das hast du relativ schnell dann auch wohl gelernt, weil, also tatsächlich, ich weiß ja jetzt nicht, wie es heute ist, aber dein Personal zeichnete sich damals immer schon durch eine unglaubliche Freundlichkeit, serviceorientiert, waren sie zumindest damals. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute anders geworden ist. Wir hatten ja mal gesprochen, es ist schwieriger geworden, an gute, zuverlässige, freundliche Mitarbeiter zu kommen, aber das Thema haben wir ja alle. Aber das hast du, glaube ich, ganz schön hinbekommen.
Das haben wir gut hinbekommen, weil wir nicht die Typen sind, die sagen, ich Chef, du nix. Sondern wir versuchen uns wirklich mit einem ganz kleinen Abstand halt auf eine Stufe zu stellen. Mhm. Also eine kleine Stufe ist noch da.
Genau.
Weil letztendlich, wenn es darum geht, gewisse Ansagen mal machen zu müssen, dann erlauben wir uns das auch, dies zu tun.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, für uns ist es wichtig, zum einen leben wir vor, wie wir mit unserem, mit unseren Kunden umgehen, weil das ist das, was ich den Leuten auch immer wieder sage. Derjenige, der vorne in die Türe hineinkommt, das ist der Garant, dass ihr euer Gehalt bekommt.
Genau. Ja, stimmt.
Niemand anders. Ich sitze nicht jetzt hier in meiner E-Bike-Garage, weil mir der Drucker kaputt gegangen ist und kein Geld mehr drucken kann, sondern der Kunde ist derjenige, der die Kohle rüberbringt.
Stimmt.
Und nur wenn der kommt, kann ich halt auch Gelder entsprechend überweisen.
Und wenn er wiederkommt. Weil er sich
natürlich, gut einmal kommen ist, ne? Wir sind keine Autobahntankstelle, wir sind halt so in gewissermaßen ein Nahversorger dort an dem Standort und ich würde glatt sagen, 90% Minimum ist Stammkundschaft und das hat einen Grund. Du hast nicht den Grund, dass also die Nase so schön ist oder der Standort so wunderbar ist, sondern das Gesamtbild, dass also die Leute sich dort wohlfühlen.
Und sich morgens wahrscheinlich auch im Kaffee treffen da, ne?
Genau. Gut, jetzt im Moment weniger zum Treffen, aber aufgrund der veränderten Situation, aber prinzipiell ist denn so,
schon,
die Leute fühlen sich wohl und ich weiß halt auch von vielen Stammkunden, sei es, dass ich sie jetzt persönlich kenne oder halt einfach auch nur durch, durch das Kennen im Geschäft, sie kommen ja wieder und ich weiß von vielen, sie müssten nicht bei mir vorbei oder bei uns vorbeifahren, sondern sie könnten einen direkteren Weg zur Arbeit wählen. Sie kommen trotzdem.
Und vor der Autobahn kommt, glaube ich, noch eine weitere Tankstelle, eine größere sogar.
Eine größere, ganz genau, richtig.
Aber und viele halten dann lieber dann bei dir.
Ja, also das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sehen, nicht? Weil halt, ich sag mal, dafür sind sie weit genug gewissermaßen weg. Aber wenn ich mir die Entwicklung so der letzten Jahre anschaue, also es ist, der Bestand ist nach wie vor da, also würde ich sagen, wir haben nichts verkehrt gemacht bis dato.
Wie war das für euch jetzt so März, April, Mai, Juni? Habt ihr das, habt ihr die Corona-Krise stark gemerkt? Also hat man das schon gemerkt, dass die Leute weniger
haben? Haben wir ganz gewaltig gemerkt. Also man glaubt es nicht, aber nach dem Motto, ja tanke muss ja eh jeder. Wie wir halt wissen, aber ist eine Tankstelle nicht alleine nur zum Tanken da und vom Tanken alleine kann ich nicht existieren, sondern es geht final über den Shop. Wir haben also schon massive einen Bußen gehabt. Also als der Lockdown kam, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, am 13. März Freitag, der 13. März war es, da sind wir nach Koblenz mit dem ICE gefahren, haben ein neues Auto abgeholt, im gleichen Zuge Mörtel abgeholt, unseren Wachhund. Hund,
genau.
Ja, unseren Wachhund, Scotch Terrier.
Ja.
Und während der Zugfahrt rief dann eine Mitarbeiterin an, ob sie denn morgen zur Arbeit kommen müsse, weil sie hätte gehört im Radio, dass in Berlin schon einige Tankstellen schließen müssten. Da ging bei uns natürlich der Allerwerteste so ein bisschen auf Grundeis, als wir das so hörten. Dann hat man natürlich angefangen zu googeln, beziehungsweise im Intranet jetzt der Mineralölgesellschaft zu gucken, ob da irgendwelche News waren. War nichts, Gott sei Dank, okay. Aber als dann der Lockdown halt dann mehr oder weniger am Montag darauf so richtig losging, ja, es war ein Lockdown.
Klar.
Die Leute, die nicht raus mussten, die kamen natürlich auch nicht, logischerweise. Und wir haben also anderthalb Monate also schon ganz massive Probleme.
Hast du da die Öffnungszeiten angepasst?
Wir haben 24 Stunden geöffnet.
Das war auch dann weiter so?
Das war weiterhin so, aber ich habe aufgrund dessen natürlich personalmäßig die Schichten verändert.
Klar.
Wir sind an der Kurzarbeit vorbeigekommen, so gerade eben. Gott sei Dank, weil das Werkzeug Kurzarbeit ist eine gute Geschichte.
Definitiv, ja.
Ja, das auf jeden Fall, und dass es so unkompliziert auch jetzt machbar gemacht wurde, dass also jeder relativ schnell das beantragen kann, fand ich eine tolle Leistung. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir es nicht in Anspruch nehmen mussten. Dass wir also die Mitarbeiter halt zwar reduziert, aber trotzdem noch auf dem durchziehen konnten, so wie wir es vertraglich vereinbart haben.
Also dann macht ihr das jetzt, dazu muss man ja kein Mathe-Genie sein, 21 Jahre habt ihr dann jetzt, seit ihr
Pächter. Ja, wir sind jetzt im 21. Jahr, genau.
Und ich habe ja auch das mit dem Rewe-to-go-Shop, ich habe das ja alles noch mitbekommen, das war ja noch die Zeit, als wir auf der Kronenberger Straße waren, das war ja eigentlich auch so ein kleiner Supermarkt, ne? Oder beziehungsweise ist ein kleiner Supermarkt. Und dann weiß ich noch, haben wir uns telefonisch unterhalten. Das war, falls jetzt jemand denkt, dass der Lutz Esser hier die E-Bikes wegen Corona, weil es ja gerade auch passt, man hört ja gerade die E-Bikes, die werden ja wahrscheinlich auch nicht aus den Händen gerissen, aber die gehen ja gut im Moment. Aber das war ja deutlich vor der Corona-Krise.
Das war vor der Corona-Krise, die Überlegung.
Und das passt. Das passt jetzt, also hört sich mal so blöd an, aber es ist jetzt ja gut, dass es hast.
Das ist eigentlich, richtig. Ne?
Kannst du da noch mal eben sagen, wie der Schwenker dann kam?
Ja, der Schwenker zur Ebay-Garage. Wie kam er? Also, Carmen hatte, glaube ich, vor 2,5 Jahren sich ein neues Fahrrad gekauft und ja, sie hat es sehr lange gebraucht, so eins zu finden, was ihr so gewissermaßen gefiel. Und dann kam so irgendwo beiläufig mal so eine Bemerkung, also irgendwie mit Fahrrädern ist ja schön und gut, aber ja, irgendwie, da muss man irgendwie mal was machen. Mhm. Was immer das auch jetzt heißen mag, da muss man irgendwas machen. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann man machen? Habe ich gesagt, okay, gut, Fahrrad, wir fahren gerne Fahrrad. Ich schraube auch ganz gerne so an den Teilen so ein bisschen rum. Und habe dann gedacht, ja, Fahrradgeschäft, ein herkömmliches Fahrradgeschäft, sei es jetzt, wie wir sie hier in Solingen haben, oder die großen Häuser, die man halt in den anderen Städten findet, die halt dann über zwei Etagen gehen, wo du 1000 Quadratmeter, 500 Quadratmeter Verkaufsfläche hast, dann hast du dann 800.000 bis 1000 Räder dort final drinstehen. Nee, das kann es nicht sein. Mhm. Also das Hauptstandbein ist die Tankstelle.
Genau.
Und das andere, das ist eine Entwicklungsgeschichte, da muss man schauen, inwiefern da was möglich ist. Also so eine Geschichte machen wir nicht. Hm. Wie gesagt, eingangs hast du gesagt, 54, irgendwann möchte man auch ein bisschen zertreten. Also definitiv. Nicht, weil ich jetzt arbeitsfaul bin, sondern halt ganz einfach, man möchte ja auch noch so ein bisschen...
Verstehe das.
Leben.
Ein völlig legitimer Wunsch.
Ja, manche denken dann, ja gut, was soll das denn? Da hast du noch 10, 15 Jahre vor oder 17 Jahre vor der Brust, kannst du noch mal richtig Attacke machen. Aber ja, kann man muss es aber nicht.
Genau.
Man muss es nicht.
Ja.
Gut, dann habe ich gesagt, so eine Geschichte, 1000 Quadratmeter, 1000 Räder, nein.
Nein.
Machen wir einen Haken dran. Gesagt, getan, im Unterbewusstsein gärte es weiter, Fahrrad, E-Bike. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, die Fahrräder, die du halt in diesen Geschäften, in diesen Standardgeschäften bekommst, was keine Wertung ist, aber das ist es nicht. Ja. Das kann es nicht sein, da kann ich auch nicht mithalten. Da muss irgendwie etwas Besonderes her. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Dank Internet kann man sowas heutzutage ja wunderbar machen.
Ich hörte davon, nicht? Das soll ganz
also,
gut sein.
Da kann man also gut suchen.
Ja,
man muss zwar auch immer wieder genau hinschauen, nicht, dass man irgendwie auf falschen Geschichten landet, aber man muss jetzt nicht von Pontius nach Pilatus fahren, um dort zu schauen, wo man entsprechende Hersteller findet. Es gab früher mal so einen Verlag, www, ne? Glaube ich, drei Ws.
Wer liefert was? Genau.
www.
Ja,
genau. Hat man heutzutage etwas einfacher.
Ja.
Die haben mit Sicherheit darunter zu leiden.
Ja.
Und bin dann halt auf zwei Hersteller getroffen, die mir es angetan haben. Und zwar halt einmal die Firma Revolt. Das ist ein spanischer Hersteller, die halt diese Vintage-Bikes im Sortiment haben, die du halt ja hier gesehen hast. Und dann habe ich einen holländischen Hersteller gefunden, ein Architekt und Designer, der halt ein Fahrrad entworfen hat, für meine Begriffe architektonisch, wirklich ein ganz architektonisch, nein, designmäßig gut gelungen, integriert mit einem Schloss, mit integrierter Beleuchtung, Kardanantrieb, so dass du keine Kette mehr schmieren musst und auch letztendlich keinen Verschleiß hast. Und dann habe ich mich mit den beiden ins Benehmen gesetzt und haben uns darauf verständigt, dass wir miteinander es mal versuchen wollen.
Super.
Und versuchen heißt ja, wo verkaufen wir jetzt? Dann haben wir uns also auf die Suche gemacht, wo finden wir hier in Solingen ein vom Standort gesehen gutes Objekt.
Ach, das war nicht von vornherein klar, dass das hier
ist? Nein, das war nicht. Also die Garage, okay. die Garage ist okay. Gewissermaßen eine, ja, ich will nicht sagen Notlösung, aber halt, das kam erst später. Wir hatten halt überlegt, okay. Wo platzieren wir uns jetzt?
Okay.
Dann haben wir versucht, so in der Nähe von der Trasse irgendwelche Objekte auszumachen, was uns nicht gelückt ist. In der Innenstadt waren natürlich reichlich Objekte in der Solinger Innenstadt, die dort vakant sind.
Aber Lutz, ganz ehrlich,
aber
brauchen wir,
ne? Wir brauchen nicht weiter reden.
Wir brauchen nicht weiter
reden. Ich denke mal, das ist nicht so das, was ich wollte.
Weil Tasse wäre wirklich eine coole Sache gewesen.
Ja, oder? Aber wenn du jetzt an unsere Trasse jetzt denkst, da ist außer jetzt am Südpark nichts wirklich, wo dort irgendwie doch etwas...
Weißt du wo? Wo jetzt
Walder Bahnhof.
Genau. Da ist jetzt im Moment jemand drin, gastronomisch, ist, also ich war letztens da, ist gar nicht meins, aber weder so vom Essen oder so, da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, warum macht da nicht jemand einfach, es gibt auf der Wuppertaler Seite, ich glaube am Mirker Bahnhof, da gibt es glaube ich,
Utopia.
Genau. Da ist, ich weiß nicht, ist das ein Handel, ein Fahrradhandel oder ist das eine Werkstatt?
Also so wie ich das mitbekommen habe, ist das glaube ich nur Werkstatt und Verleih.
Ah, okay, aber das ist trotzdem ja sehr cool, dass im Sommer das früher, ist, da brummt da der Bär.
Richtig, ganz
genau. Und deswegen hatte ich nur gedacht, Walder Bahnhof.
Da bin ich auch vorbei, nur halt ist in festen Händen.
Ja, genau.
Ist also in der Form nichts gewesen. Dann habe ich in Remscheid ein Objekt gefunden, an der, wie heißt der, Handwerkertrasse, also die, ein Objekt zu groß, zu teuer. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann müssen wir mal weiterschauen. Und durch Zufall habe ich dann eine Annonce gesehen, tolles Ladenlokal, Schloss Lündenbeck. Habe ich gedacht, Location genial.
Super.
Nah an der Korkenzieher, Korkenzieher ist Solingen und Nordbahntrasse ist Wuppertal.
Entschuldigung, ja klar.
Dann haben wir dann einen Termin gemacht, uns angeschaut. Oliver Hepp ist ja hier der Solinger Ofenbauer, Kaminofenbauer, der hat da unten auch so ein Showroom hat. Gesagt, ja, ist ganz nett hier. Dann habe ich mir dann oder haben wir uns den Raum angeguckt? Schön. Dann haben wir gedacht, die Konditionen, letztendlich, sie sind okay.
Ja.
Aber wenn ich jeden Monat jetzt erstmal, bevor ich überhaupt das erste Rad verkauft habe, monatlich da mein Geld abdrücken muss,
hast du recht.
Es wird kritisch.
Klar.
Und was ist in den Wintermonaten?
Genau.
Also dort unten kommt man hin, jetzt wenn schönes Wetter ist und ansonsten kommt da keiner hin.
Lündenbeck, stimmt. Ja, stimmt.
Location wunderbar. Wir sind noch jetzt letztes Wochenende da gewesen, haben eine Ausfahrt gemacht mit knapp 40 Leuten, die heute auf alten Fahrrädern, nicht auf modernen E-Bikes, sondern auf richtig alten NSU-Miele-Fahrrädern unterwegs gewesen sind. Und dann ist mir irgendwann morgens früh eingefallen, wir machen das hier in der Garage. Hier haben wir so viel Laufkundschaft, mehr, ne? Insbesondere am Wochenende, die runter Richtung Brückenpark laufen.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Wir haben ja die Garage leergeräumt, wir haben sie aufgepimpt.
Ist schön. Und kann ich nur eben sagen, gibt es ja auch Fotos, kann man sehen, es ist wirklich sehr, sehr heimelig geworden. Auch.
Genau. Es sind keine Räder jetzt hier als Lagerware, sondern sind einfach... Alles die Räder, die ich im Sortiment habe, die können hier Probe gefahren werden. Und dann kann der Interessent sich entscheiden, will ich oder will ich nicht, oder meine Frau und ich, wir wollen. Was sehr häufig vorgekommen ist.
Ja?
Bereits. Ja, also es ist tatsächlich, also zuerst wollte der Mann und anschließend sind dann beide letztendlich hier mit einem neuen Rad nach einer Woche oder zwei Wochen Lieferzeit
rausgegangen.
Ja, also
wo hast die du ja Lieferzeit, Monate zum Teil, ne?
Das ist so. Also die Lieferzeiten sind im Moment wieder sehr moderat. Lager ist noch voll und ich kann also relativ zeitnah abrufen. Also 10 bis 14 Tage ist eigentlich so das Längste, was bis dato der Fall ist. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, Großwerbung machen tun wir nicht. Wir nutzen unsere sozialen Medien. War immer ein Verfechter von der Punkt-Punkt-Punkt-Seite. Aber ich musste halt jetzt dann in diesen sogenannten sauren Apfel beißen und sagen, okay, auch da werde ich jetzt präsent sein. Und ja, ich bin präsent und es läuft ganz gut an.
Du bist zufrieden.
Ich bin zufrieden. Ich hatte mir also ein gewisses Ziel gesetzt, das ich dieses Jahr erreichen möchte, was an Rädern hier letztendlich über den Tisch gehen soll. Und wenn es das Jahr sich so weiterentwickelt, wie es bis dato angefangen, bin ich voll und ganz zufrieden.
Und ich kann mir das richtig vorstellen. Hier kannst du das natürlich auch super testen. Also hier geht es ja wirklich, ich glaube, hier geht es auch runter. Ne?
Es geht runter.
Also ich meine, so ein E-Bike kauft man sich ja nicht, um den Berg runterzufahren, sondern höchstens den Berg hochzufahren. Genau. Dann kann man es ja wirklich super testen hier. Ja. Kriegt wahrscheinlich noch einen Tee dazu irgendwie. Ne?
Oder? Ja, also ein Tee, also wir haben es nicht so, dass was, also wie es in den großen Geschäften ist, wo die Leute halt Schlange stehen oder sich im Weg rumlaufen. Das ist hier nicht so der Fall. Die meisten, muss ich sagen, rufen sogar vorher an.
Ja.
Hängt auch damit zusammen, ich habe nur 2 Tage in der Woche zu gewissen Zeiten geöffnet, beziehungsweise eine Vereinbarung. Und deswegen ist es also ein sehr entspanntes und individuelles Prozedere, was wir halt hier, oder was heißt Prozedere? Es ist eine individuelle Beratung und die meisten Kunden sind also 1-2 Stunden halt auch hier. So, natürlich gibt es einen Tee, Kaffee,
vielleicht auch mal
Prosecco, je nachdem, passiert auch, aber nach der Probefahrt.
Und Schnittchen. Schnittchen oder eben war schon sowas. Was hast du mir eben angeboten? Eine Donauwelle. Eine Donauwelle. Ja, die konnte ich, die Wunde und also ich hätte sie gerne gegessen, aber ich vielleicht nachher noch. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, und so sind wir dann hier gelandet. Bist du hier gelandet mit Kampf? Fahrt ihr die Dinger selber?
Wir fahren die auch selber, natürlich. Mhm. Also
guckt ist euch die mal an. Die sind tatsächlich sehr exotisch. Ich muss jetzt eins machen. Das hört man bestimmt jetzt. Eins. Ihr dürft nie vergessen, wir reden von einem E-Bike. Und Achtung. Also da gibt es keine normale Klingel. Damit kannst du wirklich einen zum Herzinfarkt hupen, je nach Alter.
Ein bisschen analoges darf auch noch an einem E-Bike sein. Und wenn es die Klingel ist oder die Hupe.
Aber das ist wirklich super witzig und sehr originell. Das ist tatsächlich so, weil ich habe die eben fotografiert. Also die könnt ihr dann auch auf Facebook sehen. Das ist wirklich sehr cool. Sogar ein Spiegel dabei. Hammermäßig, also die sind schon sehr speziell.
Richtig.
Da suchst du auch, nee, ich glaube, die Fahrräder werden gefunden, ne?
Die werden gefunden,
Da kannst du suchst dir die Käufer nicht aus, sondern die Käufer suchen
die,
danach.
Also genauso wie ich auf diese Fahrräder gestoßen bin, suchen halt, ist also die Klientel, die sich diese Fahrräder anschaut bzw. kauft, die suchen halt nach etwas anderem. Ja, die suchen nach etwas Außergewöhnlichem und da bin ich, finde ich, habe ich ein gutes Portfolio hier, was ich anbieten kann, wo der Kunde mit zufrieden ist.
Sagst du jetzt nur noch mal eben schnell, dann können wir diesen, also nicht schnell reden, sondern wie können die Leute dich erreichen über die Facebook-Seite?
Die können mich über die Facebook-Seite, also letztendlich über Lutz Esser.
Genau.
Da ist die Verlinkung auf die, Facebook-Seite oder unter www.jacksebikegarage.de. Okay. Alles in einem durchgeschrieben.
Okay, super.
Da kann man halt dann sehen und schauen.
Okay. Und dann geht die Garagentor abholen. Mörtel kommt einem entgegen.
Unter Umständen
mit einem Gummiball zwischen den Zähnen. Das ist sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal für diesen Weg bis hierhin und machen wir jetzt gleich weiter mit dem nächsten Teil.
Flashback.
So, und dann also jetzt der nächste Teil. Flashback heißt das ja und das bedeutet, das erkläre ich jetzt tatsächlich noch mal, Lutz, eins muss ich dich noch fragen, das ist eben so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Da du ja Lutz heißt und nicht Latz oder irgendwie sowas, aber warum nicht Lutz E-Bike Garage oder Essos E-Bike? War das zu öde oder gibt's einen anderen Grund?
Nein, also zu öde ist das nicht. Es kam also ich habe einen Spitznamen mir einen Spitznamen gegeben und zwar Jack. Sie sagt letztendlich, ich wäre ihr Jackpot.
Ah, okay. Ja,
also auch wenn wir nicht Lotto spielen.
Romantisch.
Ja, und das auch schon seit der Zeit, seitdem wir halt zusammen und verheiratet sind. Und sie ruft mich halt auch so, Jack. Also wenn sie Lutz ruft, dann...
Oh, dann weiß er.
Dann kann man sich vorstellen. Ja, aber ist Gott sei Dank sehr selten. Ist sehr selten.
Was?
Ist
selten. Okay.
Und und daraus resultiert letztendlich dann der Name Jacks E-Bike Garage.
Jetzt musst du dann natürlich im Umkehrschluss verraten, wie heißt denn Carmen? Wenn du Jack heißt, heißt sie Carmen? Carmen ist Carmen?
Mädchen.
Mädchen?
Mädchen.
Mädchen.
Also wenn nicht das Mädchen von Seite 1, so für mich schon.
Ja, okay. Ja,
also ist es schon
Mädchen. Das, auch immer schon so
mein Mädchen.
Mein Mädchen. Ja. Schön. Okay, das war jetzt haben wir den romantischen Part auch erledigt und kommen jetzt zu Flashback. Und das bedeutet ja jetzt tatsächlich mal eben, nimm uns mal eben mit auf eine Reise in eine Situation, die du nicht verändern willst. Die Cordula Scheffels im letzten Teil, die wollte etwas verändern. Das kann man dann nächste Woche Mittwoch hören. Aber eigentlich soll das nicht möglich sein. Also eine Situation, egal wann, die du intensiver erleben würdest, wo du vielleicht gesagt hast, auch scheiße, hätte ich nochmal die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen intensiver zu erleben, dann würde ich das nochmal machen. Spontan, eine Idee, wohin nimmst du uns mit?
Was würde ich gerne nochmal intensiver durchleben? Also es ist kitschig.
Egal.
Aber
lass es triefen.
Ich lasse es triefen.
Ja.
Und zwar am 16.10. haben Carmen und ich vor vielen Jahren, ich glaube es war 2003, auf Sylt geheiratet.
Ja.
Was für meine Begriffe eine Traumhochzeit war. Es war eine heimliche Hochzeit, die wir dort haben geplant. Wir wollten schon mal etwas früher dort heiraten. Sind einfach aufs Standesamt gegangen und haben gesagt, hallo, wir möchten heiraten. Da haben die gesagt, nee. Also so einfach geht das ja nicht. Wir brauchen erstmal eine Freigabe aus ihrem Heimatstandesamt. Aber können wir ja schicken. Ja, aber wie sieht das denn aus? Sind sie denn schon gebraucht? Ja, und da wir beide gebraucht waren, mussten sie halt dann auch nochmal entsprechend, also mussten einfach andere Papiere noch her. Also das wäre nicht so nach dem Motto, zwei, drei Tage später nochmal eben schnell hin und also während des Urlaubaufenthaltes dann, das ging also nicht. Das haben wir halt dann planen müssen und trotzdem halt auch dann heimlich gemacht. Und diesen Tag, den würde ich gerne nochmal wieder erleben.
Das ist aber schön kitschig.
Ja, das ist schön kitschig.
Weil er so schön war.
Es war, also wir hatten Wetter so wie jetzt. Also was haben wir für ein Wetter? Wir haben draußen blauen Himmel. Es ist lecker warm oder angenehm warm. Man kann also schön noch im T-Shirt oder zumindest mit einer ganz, ganz dünnen Jacke vielleicht sich draußen aufhalten. Und es war einfach genial. Wir waren also mit unseren Hunden, die wir damals hatten. Damals hatten wir zu diesem Zeitpunkt zwei Scotch Terrier, Sally und Smiller. Die waren mit bei der Trauung, bei der Zeremonie und die Standesbeamtin, die hatte also geniale Worte gefunden. Ich kann sie nicht wiedergeben, aber es war schon, es war einfach klasse. War eine tolle Zeremonie und der anschließende restlich verbleibende Tag, es kamen dann noch Überraschungsgäste. Also ganz so heimlich war es dann letztendlich dann doch nicht geblieben.
Wer hat dafür gesorgt?
Carmen hat dafür gesorgt, aber es war nur ein Pärchen plus der Trauzeugen, die wir also dabei hatten. Dazu kamen, haben wir halt einen wunderbaren Tag dann halt dort verbracht mit anschließenden Canapés in der Ferienwohnung, die wir halt da gemietet hatten und anschließend tollen Spaziergängen und reichlich Wein und Scampi und sonstiges. Also das war, das würde ich gerne nochmal.
Meinst du, würde Carmen nochmal mitkommen? Ja, ne?
Definitiv.
Ihr würdet euch das dann beide aus der Loge nochmal angucken den ganzen Tag?
Auf jeden Fall.
Das ist total schön. Fall. Das passt aber jetzt auch so in dieses Gesamtbild.
Genau.
Ist das. Vielen Dank für diese kleine Reise. Jetzt sage ich nochmal kurz am Schluss, also was jetzt nicht mehr auf dich zukommt, ist unsere Sparte hört, weil bis jetzt jeder, den ich das gefragt habe, der hat immer gesagt, er würde nicht reden, er hätte noch nie eine Rede gehalten. Doch die Cordula Scheffels, die hat schon eine Rede gehalten. Aber wir lassen das weg und wir ersetzen das tatsächlich durch den Punkt, jetzt nicht lachen, Mann oder Mürbchen, ab nächste Woche beziehungsweise ab nächster Folge. Und bei dir gehen wir jetzt eben über zu meinem Lieblingspunkt. Das sind eben die drei Fragen, die jetzt kommen und die von Cordula Scheffels an dich, ohne dass sie wusste, dass du es bist, als sie es gefragt hat, die kommen dann jetzt.
Drei Fragen.
Als da wären zuerst in der Sparte drei Fragen. Die Fragen, die Cordula Scheffels an dich richtet. Und zwar lege ich mal los, ich lese sie jetzt original so vor, wie sie sie gestellt hat und werde sie nicht ergänzen oder lasse nichts weg. Frage 1. Machen Sie ab und zu für sich eine Lebensbilanz? Wenn Sie jetzt sehen.
Also bilanzieren mache ich fürs Geschäft.
Ja.
Fürs Leben gucke ich nach vorne.
Okay.
Ich schwelge, natürlich, jeder schwelgt hin und wieder schon mal in Erinnerung. Aber ich lasse auch schon mal was Revue passieren. Mhm. Aber prinzipiell lebe ich im Jetzt, hier und heute.
Okay, das finde ich auch gut. Also du guckst nach vorne, aber sie meint damit jetzt in dem Kontext ist, dass man einen Moment innehält und einfach so mal so eine Standortbestimmung macht. Das hat sie so gemeint. Wo bin ich jetzt und wo will ich hin? Also sie hat das nicht, so rückblickend ist, war sie jetzt gar nicht.
Okay, so. Natürlich. Also wenn man jetzt auf meine Entwicklung schaut, ich habe ja 2, 3 Stationen letztendlich aufgezählt.
Ja.
Die jüngste Station ist Jacks E-Bike Garage.
Ja.
Es ist ja irgendwo, hat sich ja entwickelt. Also stimmt. Das heißt, also ich habe mir überlegt, was kann ich vielleicht jetzt noch Zusätzliches machen, was Neues machen, und dann hat man natürlich schon irgendwo mal innegehalten und überlegt, ja, willst du überhaupt noch was Neues machen?
Genau.
Welche Risiken möchtest du eingehen? Welche Risiken kannst du eingehen oder bist du halt bereit einzugehen? Und okay. Lohnt es sich? Ja, natürlich, das macht man.
Okay, also machst du ab und zu auf jeden Fall.
Hin und wieder okay. Macht man das.
Dann Frage 2. Also das passt jetzt thematisch zur Cordula. Das ist jetzt auch überhaupt nicht. Eigentlich müssten sich meine Gesichtszüge jetzt etwas.
Soll ich mich rumdrehen?
Nein, da musst du nicht. Also, haben Sie schon einmal über Ihre eigene Beerdigung nachgedacht?
Ja.
Ein ganz schnelles Ja.
Ja, natürlich.
Okay.
Weil meine Beerdigung soll eine Party sein. Ganz einfach.
Ernsthaft?
Ja. Und es soll kein trauriger Anlass sein. Es ist ja ein trauriger Anlass, aber man hat so viele, also die Leute, die dann vielleicht noch kommen. Man weiß, zum einen weiß man ja nicht, wann es stattfindet,
genau. Und
mit wem man überhaupt dann vielleicht noch befreundet ist. Vielleicht, wer weiß, ob man ja. Dann die Leute noch kennt oder ob die einen noch mit dem Allerwertesten anschauen, weil ich die nicht mehr da habe. Nein, Scherz beiseite. Aber ja, also die Beerdigung ist nun mal das letzte, was eigentlich einen betrifft hier auf dieser Erde. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, weil man hat ja Eltern, also mein Vater ist halt vor 6 Jahren ist er verstorben, vor 8 Jahren. Und zuvor natürlich auch Großeltern oder auch Bekannte oder auch Freunde, auch in jüngster Zeit auch. Und ja, man sollte das schon durchorganisieren ein bisschen. Also ja. Ich finde, es ist ein Anlass, je später, desto besser gewissermaßen, genau. Wenn es halt jetzt in unseren jungen Jahren mit 54 oder bei dir mit 52, was ja noch
weit davon entfernt ist. Musst du jetzt nicht
Entschuldige bitte, das kann man ja ausschneiden, also wenn es genau. Dir nicht gefällt.
doch.
Das wäre mit Sicherheit verfrüht, aber natürlich okay. Denkt man drüber nach.
Passt aber auch zu dem Blick nach vorne. Ja. Ist ja eigentlich auch ein Blick nach vorne. Ne?
Ja.
Das und Nachdenken über die Beerdigung.
Ich, wenn ich überlege, ich kenne genügend Leute, die haben halt auch alles schon erledigt. Hm. Die haben schon das so durchorganisiert, dass der Bestatter mehr oder weniger auch schon die Kohle im Sack hat. So, und dann letztendlich dann nur noch der Tag X kommen muss und dann
setzt sich ein Prozess
in Gang, ganz genau.
Ja, schön.
Ja, schön. Ja, schön. Ist nicht, ja.
Aber zumindest passt zu dem Blick nach vorne. Und jetzt kommt die Frage 3 und da weiß ich schon fast, was jetzt kommt, hier die Antwort. Und die Frage finde ich wirklich schön. Sie ist zwar auch nichts, was sich noch nie jemand gestellt hat, aber was bedeutet für Sie Glück?
Leben.
Danke. Ich habe es gedacht. Dazu habe ich noch was anderes gedacht. Eigentlich hättest du auch sagen können, ich sitze drin, also gerade, also in diesem ganzen Ding, denn was du hast, wenn man sich das jetzt angehört hat über diese ganze Zeit, Jacks E-Bike Garage, die Tankstelle, Carmen, Mörtel im Moment, fehlt dir noch irgendwas zum Glück?
Nee.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass da was fehlt. Das ist echt komplett im Moment, ne?
Richtig.
Schön. Frau Scheffels, sollten Sie das jetzt gerade hören, was ich hoffe, das war eine coole Antwort. Sie kennen ja den Herrn Lutz Esser auch. Ne? Passt genau. Irgendwie. So, und jetzt bist du dran.
Ja.
Drei Fragen an den Nächsten. Ich weiß wieder, wer es ist. Und jetzt muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht je nach Frage, dass ich nicht lache, weil ich natürlich jetzt weiß, wer die Fragen gestellt bekommt. Bitte, schieß los.
Ja, also da ich es nicht weiß, ist die erste Frage, die ich eigentlich an den oder diejenige stellen möchte, ist, wann hattest du, schräger sie, den letzten Lachflash und warum?
Okay. Okay. Frage 2.
Frage 2. Was machst du, sie, nach Corona? Wann immer das auch sein mag, natürlich.
Also das weiß ich jetzt tatsächlich selber auch nicht, was die Person danach macht. Ich nehme an, sie wird genau das tun, was sie vor und während Corona gemacht hat. Ich sag dir gleich, wer es ist, wenn wir hier ausgeschaltet haben.
Ich wollte gerade sagen, aber wir schalten dann vorher aus.
Ja, genau. Und dann wirst du dir was denken können. Und die dritte und letzte Frage.
Die dritte und letzte Frage ist, was hat dich jemals so aus dem Fasson gebracht, letztendlich, wenn man das so schön sagt, oder was hat dich aus der Fassung gebracht, sodass du dich letztendlich nicht wirklich wiedererkannt hast? Sprich also, was deine Reaktion darauf betrifft.
Kann ich mir jetzt auch nichts denken, aber wirklich drei interessante Fragen. Bei zwei kann ich mir eine Antwort denken, bei der dritten nicht. Vielleicht hörst du dir dann die Folge auch
an. Das werde ich tun. Bis dato habe ich alle mit sehr viel Interesse mir angehört. Teilweise auch ein, zwei Passagen auch nochmal nachgehört. Es war spannend.
Danke
und interessant.
Dir. Und das kann ich jetzt für heute nur zurückgeben. Ich habe dich auf eine ganz andere Art wieder mal kennengelernt. Das war echt, echt spannend. Und wir schaffen es. Carmen ist eben zwischendurch mal weggefahren. Das haben sie jetzt gar nicht gehört. Die hämmerte dann gegen die Garagentür. Wir haben es geschafft. Sie ist noch nicht wieder da. Und wir sind fertig.
Genau.
Unfassbar. Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Und da draußen natürlich auch viel, viel Spaß bei den nächsten Folgen. Macht's gut. Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. All you